Liebe Gemeinde, zu Beginn eine Frage, die uns zum Thema der Predigt hinführen soll. Ich frage euch, womit habt ihr alle, ich bin ziemlich sicher, alle heute Morgen schon Berührung gehabt? Entweder auswendig oder habt ihr euch aufgenommen? Wasser. Wenn ihr Kaffee getrunken habt, wenn ihr geduscht habt, und wenn ihr euch die Hände gewaschen habt. Und so weiter. Ja, Wasser. Das ist das Thema der Predigt heute Morgen, weil wir sehen sollen, wie wichtig unerlässlich Wasser ist, um überhaupt Erntedank feiern zu können, um überhaupt leben zu können. Das Wasser ist eines der umstrittenen Rohstoffe dieser Welt und wird es in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr werden, wenn Kriege darüber ausbrechen könnten. Wenn wir in unserem Breiten, in unserem Land, im westlichen Bereich den Wasserhahn aufdrehen, dann kommt sofort, wenn nicht ein Wasserrohrbruch erfolgt ist, außer aus anderen Gründen, das Wasser nicht läuft, dann haben wir sofort frisches, sauberes, klares Wasser, das wir gebrauchen können. Ihr Lieben, das ist ein unvergleichliches Geschenk und ein unvergleichliches Vorrecht. Denn es gibt in anderen Teilen Kontinenten dieser Erde Trockengebiete, wo das Wasser nicht zur Verfügung steht, es recht kein sauberes Trinkwasser zur Verfügung steht, sondern wo Menschen zum Teil lange Wege machen müssen, damit sie überhaupt Wasser bekommen können, dass ihnen Wasser gebracht wird. In Afrika zum Beispiel muss ein Mädchen, muss eine Frau täglich etwa 3 Stunden laufen, um Wasser zu holen, damit es sie und ihre Familie gebrauchen kann. 3 Stunden jeden Tag. 300 Millionen Afrikaner sind von einem direkten Zugang zu gesundem Wasser ausgeschlossen. Das sind 60% aller Afrikaner. Man könnte das wahrscheinlich auch auf Entwicklungsländer in Asien genauso gut übertragen. In Deutschland verbraucht jeder von uns durchschnittlich pro Tag 121 Liter Wasser. Ein Drittel davon brauchen wir für die Toilettenspülung. Ein Drittel davon brauchen wir, um Hygiene zu haben, uns zu pflegen. Das letzte Drittel verbrauchen wir im Wäschewaschen oder wenn die Geschirrmaschine läuft, wenn wir Wasser heiß machen und Wasser trinken. Die UNO sagt, dass der Mensch 50 Liter Wasser pro Tag bräuchte, damit er hygienisch einwandfrei leben kann, dass er Wasser hat zum Trinken, dass er gesund leben kann, weil Wasser ist auch Träger von Krankheitskeimen, damit er körperlich fit sein kann. Einem Afrikaner stehen durchschnittlich 20 Liter pro Tag zu Gebot. 20 Liter Wasser verbrauchst du und ich, wenn wir ungefähr 1 bis 2 Minuten unter der Dusche stehen. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal ahnen können, was es heißt, wenn es trocken ist, wenn Trockenheit herrscht. Wochenlange, monatelange Zeiten ohne Regen, wonach die Landwirte ringend, dass sie dringend gebraucht hätten. Dazu eine um bis zu 2-3 Grad höhere Temperatur und Hitze. Das hat zu manchen Orten, bei manchen Orten zu einem Wassermangel geführt. Im Harz zum Beispiel mussten zum Teil Tanklastzüge Wasser in die Dörfer bringen, damit die Leute was zu trinken hatten. Es durfte die Feuerwehr keine Übungen machen mit Trinkwasser. Zum Teil war das Rasensprengen mit Wasser auch verboten. Ein wenig haben wir davon spüren müssen, was es heißt, Wassermangel zu haben, aber doch in einem sehr begrenzten Umfang. Spüren und messen kann man es ja an der Ernte dieses Jahres. Man schätzt so zwischen je nach Landschaft 15, 20, 25% bis zu ein Viertel weniger Getreideernte, die eingefahren worden ist. Etwa 4 Wochen bereits vor der normal üblichen Zeit musste geerntet werden. Die Kartoffelernte lag um ein Viertel unter dem Verbrauch des Durchschnitts der letzten Jahre. Teilweise mussten die Landwirte ihren Vieh schon Heu verfüttern, das eigentlich für spätere Zeiten vorbehalten war, und dadurch entstand Nahrungsmangel. Der Mais musste schon 3 Wochen vorher gemäht werden. Es gab einen Mangel an Mais, dass das Silo gebraucht wird, um in den kalten Jahreszeiten das Vieh zu ernähren. Also an vielen Stellen wird es messbar, was es bedeutet, wenn nicht genug Wasser fällt, wenn nicht genug Wasser zur Verfügung steht. Aber selbst das, was in den Zeitungen und den Medien solche Schlagzeilen gab, das ist eigentlich noch kein Vergleich zu dem, wie es andere Menschen haben, die überhaupt kein Wasser mehr finden oder die so große Probleme haben, an Wasser zu kommen, wie ich das eben geschrieben habe. Denn die Qualität der Getreidekörner ist nach Aussage der Experten sehr hoch. Wir haben gehört, dass die Weinernte sehr ertragreich ist und klasse Weine produzieren wird. Und wir haben eine fantastische Obsternte. Schaut mal, was unter den Bäumen liegt, was nicht abgeerntet worden ist. Das liegt und vergammelt, wenn es nicht aufgesammelt wird. Also wir sagen, wir haben Gott immer noch Grund genug zu danken dafür, dass es so gut hier noch abgegangen ist. Aber eins ist auch klar, ohne Wasser, ohne Regen gäbe es überhaupt keine Ernte. Ohne Wasser wäre unser Planet unbewohnbar. Es gäbe kein Leben auf der Erde. Das ist das Erste, was ich uns ein wenig vor Augen führen wollte. Unser Wasserverbrauch im Vergleich zu anderen und wie lebenswichtig Wasser ist. Wasser ist Leben. Das ist wirklich das Thema dieser Predigt. Und es ist auch das Thema eigentlich eines Abendmahlsgottesdienstes wie den wir hier feiern. Darum haben wir Grund genug, Gott zu danken für das Wasser. Ich habe übrigens noch mal kurz mir ein paar Zahlen aufgeschrieben gehabt, was auch dazu gehört. Wusstet ihr, dass damit wir ein Kilo Fleisch kaufen und essen können, 15.000 Liter Wasser nötig gewesen sind für die Aufzucht und Ernährung des Rindviehs und der anderen Tiere? 15.000 Liter pro Kilogramm Fleisch, das wir essen. Da mag einer zum Vegetarier werden. Zumindest sich einmal gut überlegen, wie das mit dem Fleischverzehr ist. Käse, 1 Kilogramm Käse braucht 5.000 Liter Wasser. Sogar Zucker, 1 Kilogramm Zucker, dafür sind 1.500 Liter Wasser nötig gewesen. Für die Kartoffel 255, 1 Kilo Kartoffeln. Das hat mir zu denken gegeben, wie bedenkenlos und wie selbstverständlich wir das alles konsumieren und uns gar nicht klar genug machen, wie wichtig dafür das Wasser ist. Du könntest von der Gärtnerei sagen, wie viel Wasser ihr braucht, damit euer Betrieb läuft. Also über die Zahl im Kopf hast, das muss sehr hoch sein. Nur ein Beispiel, ja, dafür, dass wir mit Blumen aneinander Freude machen können. So kostbar ist es, wenn uns ein Blumenstrauß geschenkt wird. Könnte fortfahren. Dankbar genug sein für das Wasser können wir nicht. Zweitens, und das zweite Hauptgedanke heute Morgen, Wasser in der Bibel und unser Leben. Ich war überrascht festzustellen, dass alles das, was in der Bibel vom Wasser gesagt wird, sich im alltäglichen Leben, in der Erfahrungswelt von uns Menschen wiederfindet. Wasser ist Leben, das ist mein erstes. Wasser ist Leben. Die Naturwissenschaften behaupten, dass das Leben aus dem Wasser heraus entstanden ist. Das mag man sehen, wie man will. Tatsache ist aber, wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, dann finden wir genau dort, dass zuerst die Wasser da waren, durch die es alles Leben möglich geworden ist. Die Erde ist zu 72% mit Wasser bedeckt. Größtenteils befindet sich dieses Wasser in den Ozeanen mit ihrem zum Teil gigantischen Ausmaß, bis zu 10.000 Meter Tiefe. Unser Körper besteht zu etwa 72%, also 70% auch aus Wasser. Und auch die Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, Fleisch über den Käse und das Brot, haben auch mindestens 30 bis, bei den Tomaten bis zu fast 100% Wasser. Es gibt Gebiete, in denen Wasser nötig ist zur Nahrungsmittelproduktion, etwa wenn Reis geerntet werden soll, braucht man Wasser, um die Reisfelder dort stehen zu haben, in Afrika, in Indien, in anderen Ländern dieser Welt. Und auch unser Klima, unser Wetter vor Ort und weltweit hat immer mit Wasser zu tun, mit dem verdampfenden Wasser, mit dem konsendierenden Wasser, was niederfällt, was versickert und so weiter. Also das Klima ist ohne Wasser nicht möglich. Wasser ist Leben. Nun sind wir Menschen nicht nur mit einem Körper erschaffen worden, sondern wir haben auch ein inneres Leben, wir haben eine Seele, wir haben einen Geist. Und im Geist, im Inneren, hat jeder Mensch einen Durst, der nicht mit dem äußeren Wasser gestillt werden kann. Ein Durst nach Leben, nach überfließendem inneren geistlichen Leben, dass er gestillt ist und dass er glücklich sein kann, auch wenn er mal weniger zu essen und zu trinken hat. Ja, dass sogar im Blick auf den Tod kein Mangel bedeutet, sondern trägt und bis ins ewige Leben hin ernährt. Jesus hat davon auch gesprochen. Zunächst im Alten Testament, in Jeremia 2, Vers 13, können wir zum Beispiel lesen: Mich, die lebendige Quelle Wassers, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und das Wasser nicht halten. Das kann für das Volk Gottes gesagt werden, die im Laufe der Zeit vergessen, dass sie nicht nur das Brot haben, das sie satt macht, sondern auch Gottes Wort und Gottes Geist. Es kann aber auch auf die Menschen übertragen werden, die einfach noch nicht wissen und erkannt haben oder nichts davon wissen wollen, dass ein Gott da ist, der ihnen Leben geben will. Und dann gibt es Ersatzbefriedigungen durch manche Dinge. Wir wissen sie, wir kennen darum, die aber den Menschen nicht wirklich zufriedenstellen können. Jesus hat gesagt, als er auf dem Laubhüttenfest gesprochen hat in Johannes 7, wen der dürstet, der komme und trinke, wer an mich glaubt, von seinem Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus wusste um den tiefen Durst von des Menschen nach dem ewigen Leben, nach dem Wasser, das uns wirkliche tiefe Zufriedenheit gibt, das neues Leben gibt aus Gott. Und er hat davon gesprochen im Hinblick auf den Heiligen Geist. Dieses frische Wasser des Lebens, das uns zutiefst erfüllen und erquicken will, fließt uns zu durch den Heiligen Geist. Er ist es, durch den Gott uns alles zufließen lassen will, was wir für unser Leben, für unser inneres Leben brauchen. Das ist geheimnisvoll, so wie auch das Wasser manche Geheimnisse hat. Das Wasser ist ja, wenn es gut ist, unsichtbar. Es ist durchsichtig, so undurchsichtig. Und trotzdem sind in dem Wasser verschiedene Stoffe gelöst, Salze, Mineralstoffe, da sind Ionen drin, da ist Calcium drin, Kalium drin und verschiedene andere Dinge. Diese Stoffe sind unter anderem nötig, damit unsere Zellen funktionieren, damit unsere Organe arbeiten können, damit der Körper gesund sein kann. So ist es auch durch den Heiligen Geist, in dem uns die Nahrungsmittel zufließen, die wir für unser inneres Leben brauchen, die Kraft, die Liebe für andere, wo unsere Liebe nicht ausreicht und wo durch den Heiligen Geist auch in unserem Leben Frucht wachsen will, vergleich mit den Früchten des Feldes und der Bäume, dass in uns Frucht wächst, dass Gottes Wirken in uns Veränderungen zeigt, dass da etwas mehr von Jesus sichtbar wird, dass wir genießbar sind für andere Menschen, weil der Freundlichkeit und der Liebe und der Klarheit Gottes sie erreicht. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, der in uns dieses Leben weckt, damit es in uns quillt und überfließt, auch zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und da merken wir, das können wir nicht machen. Da brauchen wir den Anschluss an diese Quelle. Wasser ist Leben, auch in diesem geistlichen Bereich. Ein zweites, was uns beim Wasser sofort wohl einfällt, ist, dass es reinigt. Am Spülbecken oder die Wäsche, eine Geschirrspülmaschine. Wasser hat also eine reinigende Wirkung. Das Wasser spielt in den Religionen und Kulturen aller Zeiten eine große Rolle. So wäscht zum Beispiel ein Muslim sich mit Wasser, mit reinem Wasser, bevor er eine Moschee betritt, um würdig zu sein, rein zu sein dort. So gibt es viele Menschen, die sich in Indien im Wasser des Ganges rituell waschen und reinigen, weil sie das tiefe Bedürfnis haben. Sie brauchen Reinheit. Sie sind verschmutzt durch Sünde, durch Versagen. Und jede jüdische Gemeinde hat eine Mikwe. Das ist ein Becken mit fließendem Wasser, auch zur kultischen Reinigung vor Gott. Und in der Bibel gibt es das ganz genauso. Gott hat einmal durch den Propheten Ezekiel seinem Volk gesagt: Ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von aller Unreinheit, von allen Götzen will ich euch reinigen. durch den Zuspruch der Vergebung, durch sein Wort, reinigt er uns von aller Sünde. Darum ist das Wasser auch ein Bild für das Wort Gottes. Jesus sagt einmal von der Gemeinde oder Paulus, dass Jesus sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat. Ein wunderbares Bild, ein Wasserbad. Aber ein Bad im Wort, wo dieses Wasser das Wort Gottes symbolisiert. Wo also durch das Wort Gottes ein Mensch umgeben wird und erreicht wird und ihm neues Leben dadurch gegeben wird und wie er in die Vergebung seiner Schuld hineinkommt durch den Zuspruch der Vergebung, wie die Taufe das Sinnbild dieser Reinigung und dieser Vergebung ist. So ist das Wasser in seiner reinigenden Wirkung ein Bild für das Wort Gottes, das wir unbedingt immer wieder neu brauchen, um von seiner Vergebung und seiner Durchhilfe, seiner Reinigung zu erfahren. Schließlich drittens, das Wasser hat eine übermenschliche Kraft, die Leben und Tod zur Folge haben kann. Vermutlich sind uns diese Bilder noch vor Augen der Tsunamis, die mit einer ungeheuren Wucht Tod und Verderben in ein Land bringen können. Die Hurricanes in den USA, die in unvorstellbarer Weise durch Sturm und Regen Überschwemmungen anrichten. Ja, da steht der Mensch klein mit Hut da und ist erschüttert von dieser Allmacht, die ihn überrollt. In der Bibel haben die Schreiber oft Gott hinter solchen Phänomenen gesehen, weil sie an Gott erinnern in seiner Allmacht. Zum Beispiel im Psalm 29, Vers 3, da lesen wir, die Stimme des Herrn schallt über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Da sind die starken Gewitter gemeint, die starke Regengüsse nach sich ziehen, dieses Donnern, dieses unheimliche Gewitter, das ein Bild für die Allmacht Gottes ist, wo sie Gott dahinter gesehen haben. Und er wehtut gut, wenn wir uns durch diese überwältigenden, auch todbringenden Wetterphänomene neu auf Gott hinweisen lassen, dass wir nur kleine Menschen sind, dass aber ein Gott da ist, der die Allmacht hat. Der Herr thront über der Wasserflut, heißt es später in diesem Psalm 29. Der Herr thront als König in Ewigkeit. Und es ist gut, das im Auge zu haben, dass dieser Gott so ein mächtiger Gott ist, der seine Macht auch erweist. Zum Beispiel am Volk Israel hat er diese Macht erwiesen, als er sie durch das Rote Meer hindurch geführt hat. Da türmten sich die Wasserwogen, die Wasser, sodass Israel lebendig hindurchkam. Aber dieselbe Leben ermöglichende Kraft wurde zur Todesfalle für die Ägypter, die in ihrem Übermut und ihrer Gottlosigkeit meinen, Israel nachfolgen zu können. Und es wurden dadurch ums Leben gekommen. Gott ist ein Gott, der ist allmächtig und Tod und Leben gehen von ihm aus. Wir Menschen sind dazu aufgerufen, auch uns die Macht des Wassers zunutze zu machen, wenn wir diese Erde verwalten in seinem Sinn, wenn wir über sie herrschen. Dann ist das nicht eine Willkürherrschaft gemeint, sondern dass wir sie nutzbar machen. Und so macht der Mensch ja das Wasser nutzbar, etwa in Talsperren, Stauseen, wo diese geballte Kraft des Wassers fließt und dadurch Energie freigesetzt wird. Da tun wir es recht. Oder wo wir in wirklich Entwicklungshilfe Brunnen bauen, den Ländern der Armut, weil das ist eine Kunst, das kann nicht jeder, das ist eine Technologie, die aber so viel Segen bringt, weil endlich Wasser kommt. Auch das gehört dazu. Auf der anderen Seite verstärken wir Menschen aber auch durch unser Verhalten das, was wir Klimaveränderung nennen. Ich will nicht einsteigen in die Debatte, ist das jetzt nur natürliche Schwankungen, ist es der Mensch, der es verursacht. Also was sich für mich logisch ergibt, ist, dass beides natürlich eine Rolle spielt. Es gab immer schon diese Schwankungen, aber ich glaube, das kann doch nicht sein, dass das, was wir Menschen der Schöpfung antun, wie wir die Luft verunreinigen, wie wir Raubbau in der Natur betreiben, dass das ohne Auswirkungen bleibt, sondern wir verstärken durch den Missbrauch der Schöpfung, verstärken wir diese Entwicklungen. Die Debatte um Dieselwagen, Dieselautos, Fahrverbote macht das mal ganz spürbar, jedenfalls für viele in unserem Land. Dadurch werden diese Phänomene verstärkt. Das hat zur Folge, dass die Hurrikane zum Beispiel noch viel stärker werden und furchtbarer, als sie es sowieso sind. Und wir wissen, dass durch den Anstieg des Meeresspiegels, den auch keiner leugnen kann, dass dadurch schon Inseln untergegangen sind und dass ganze Landstriche davon bedroht sind, nicht mehr bewohnbar zu sein. Da sehen wir, dass der Mensch dazu in der Lage ist, mit der Macht des Wassers umzugehen oder wie der Mensch auch in der Lage ist, die Schöpfung zu misshandeln und nicht so damit ihr umzugehen, damit es uns Menschen zum Segen gereicht. Und wenn in vielen Orten die Flüsse, die großen Flüsse begradigt werden, damit sie nicht mal mehr andern, dann führt das auch dazu, dass um der Wirtschaftsinteressen willen die Überschwemmungen nur umso größer sind, wenn da mal solche Regenfälle kommen, wie sie sind. Wir merken, dass Wasser hat eine überragende Bedeutung in allen Fragen, die mit unserem menschlichen Leben zu tun haben und auch mit unserer Ernte. Wasser ist sehr sensibel. Es kann sich nicht wehren gegen Verschmutzungen. Es kann sich nicht wehren, wenn durch übermäßige Düngung der Felder das Nitrat ins Grundwasser kommt und das Grundwasser schlechter wird. Oder wenn durch die furchtbare Vermüllung des Plastiks, die es in kleinen Teilen von den Fischen aufgenommen wird. Und wir Menschen nachher diese Fische essen, und dann kriegen wir das zurück, was wir angerichtet haben. Wasser ist sensibel. Wasser muss unbedingt geschützt werden. Wir müssen mit dem Wasser, das wir haben, sorgfältig umgehen. Wasser ist also Leben. Wasser hat reinigende Wirkung und Wasser hat übermenschliche Kraft. Es zeigt uns die Allmacht Gottes. Und wir dürfen an diesem Erntedanktag eben beides im Sinn haben, das natürliche Wasser und das geistliche Lebenswasser. Dass wir also dankbar sind dafür, dass wir so gutes Wasser in unserem Land haben. Und dass bitte nicht der Wasserwirtschaft privatisiert wird, weil dann durch die Konkurrenz das schlechtere Wasser nachher die Oberhand gewinnt. Dass wir mit dem Wasser sparsam umgehen. Ich bin schon lange dazu übergegangen, eine ganze Kleinigkeit, wenn ich meine Hände wasche und ich tue die Seife in die Hand, dann mache ich dem Wasser wieder zu, wenn ich sie nass gemacht habe. Und danach ist wieder auf, damit es abgespült wird. Ja, wenn man das am Tag 20, 30 Mal macht, ist das auch schon eine gewisse Ersparnis. Es gibt andere Möglichkeiten, deren Darstellung jetzt nicht meine Zeit und meine Aufgabe darstellt. Das kann man alles googeln, alles rausfinden. Aber wir haben ja auch den Aspekt, von Gott her zu denken. In der Verantwortung vor Gott und seiner Schöpfung mit dem Wasser umzugehen. Dass wir also damit behutsam umgehen, sorgsam umgehen und dass wir den Schöpfer ehren, der uns das Wasser anvertraut hat. In Ehrfurcht vor Gott und seine Schöpfung zu leben, heißt auch, das Wasser zu würdigen als so kostbar und wichtig für uns. Und dann die übertragene Bedeutung, dass wir immer wieder in der Wüste dieser Welt, die uns mit ihrem Vergnügen nicht wahren Frieden, wahre Erfüllung gibt, angeschlossen sind an das wahre Quellwasser Gottes durch den Heiligen Geist, der uns erfrischt in der Dürre dieser Zeit, der uns Lebenswasser zufließen lässt, der uns erfrischt und uns hilft, dass wir selbst Leben haben und überfließend werden, auch zu anderen hin. So möge der Herr diesen Erntedanksonntag segnen, indem wir diese Bedeutung des Wassers mit Dankbarkeit und Ehrfurcht vor Gott im Sinne behalten in unserem täglichen Leben und unserem Eintreten für diese Schöpfung. Amen. Lass uns einige Augenblicke nochmal drüber nachdenken, auch vor Gott, und vielleicht den einen oder anderen Punkt sehen, wo wir sagen, ja, darauf will ich achten. Das ist mein Packende aus dieser Predigt für mein Leben. Herr, unser Gott, du Schöpfer, wir danken dir für das Wasser, das du gemacht hast, in seiner erstaunlichen, einfachen Zusammensetzung, das auch von so wichtiger Bedeutung ist für die ganze Erde und für unser Leben. Danke für das Wasser, das wir haben, für das Wasser, das auch in unserem Land wieder eine solche gute Ernte hervorgebracht hat. Segne alle Länder, in denen das nicht der Fall ist, und hilf alle Bemühungen zum Erfolg, dass die Wasserversorgung besser wird, damit Menschen am Leben erhalten und gesund bleiben. Gemahne die Verantwortlichen an ihre Verantwortung, die sie dafür haben. Und segne du uns auch weiter jetzt in deiner Gegenwart und an diesem Tag. Amen. Nun feiern wir an diesem Sonntag auch das Abendmahl. Und das ist zwar zufällig, weil es gerade der erste Sonntag im Monat ist, aber das Abendmahl und Ernte hängen auch zusammen. Nicht? Also das Brot wird aus Getreide gemacht und der Saft aus Trauben. Beides sind grundlegende Ernteerträge auch in unserem Land. Und von guter Qualität, wie wir gehört haben, immer noch. Nur diese Trauben und die Körner müssen zerkleinert werden, müssen zermahlen werden, zerquetscht werden, damit sie zu Brot werden können, das wir essen können, und zu Saft oder Wein, an dem wir uns erfreuen können. Für mich ist das immer ein Bild dafür, dass Jesus Christus sich in den Tod gegeben hat. Auch sein Sterben ist so ein Prozess des Zermahlenwerdens, des Zerquetschtwerdens, wo er freiwillig für uns den Tod auf sich genommen hat, damit wir dieses Leben aus der Quelle finden können, von dem auch immer in der Predigt vorhin die Rede gewesen ist. Und so sind wir dankbar für Brot und Wein oder Brot und Saft, denn es schafft uns Gemeinschaft mit Gott. Wir dürfen Gott danken für diese Teile der Ernte und wir sind selbst und werden selbst zu einer Ernte für Gott. Nämlich dann, wenn wir diesen Jesus, der gekreuzigt und auferstanden ist, in unser Leben hineinnehmen, ihn um Vergebung bitten, ihn unseren Herrn sein lassen, dann gehörst auch du zu der Ernte Gottes, die er einfährt, in der Zeit der Gnade, in der wir leben. Denn Menschen, die an Jesus glauben, die mit ihm leben, die Licht und Salz dieser Welt sind, sind Frucht seines Sterbens und Auferstehens. Und in ihrem Leben soll die Frucht des Geistes mehr und mehr sichtbar werden, einer Veränderung des Lebens in das Bild und im Sinne unseres Herrn. Wir dürfen immer wieder danken dafür, dass er uns vergibt. Denn sein Opfer gereicht uns zur Vergebung der Sünden, wenn wir sie im Glauben in Anspruch nehmen. Und während ich jetzt bitte, dass Armin und Alfons zu mir nach vorn kommen zum Austeilen des Mahls, wollen wir etwa eine Minute noch einmal still sein und bewusst die Vergebung in Anspruch nehmen und suchen, wo wir merken, wir haben sie nötig. Um uns innerlich einzustellen, auf danach das Mahl miteinander zu feiern.